Bulli, der Eishockey-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des National League Talks bei Bulli, der Eishockey-Podcast. Wie letztes Mal sind wir wieder zu zweit. Ich bin Roman und an meiner Seite wie immer Valentin. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
Ich mich auch und wir haben heute sehr viel zu diskutieren. Es war sehr viel los im Januar, denn letztes Mal in unserer Ausgabe haben wir uns ja die anderen 7 National League Teams genauer angeschaut. Heute geht es vor allem um die Entwicklungen im letzten Monat, also im Monat Januar. Dabei geben unter anderem einige Trainerwechsel zu reden und andererseits haben wir auch Neuigkeiten zu einem Stadionprojekt und selbstverständlich schauen wir auch noch nach Milano und Cortina, wo in dieser Woche die 25. Olympischen Winterspiele, die dritten in Italien, beginnen werden. Ja, fangen wir an mit der Entwicklung. Valentin hat da schon ganz viele Zahlen herausgesucht. Wir fangen doch einfach mal unten an. Also das ewige Schlusslicht Oshawa ist und bleibt ein Schlusslicht.
Ja, genau. Also Oshawa, da fange ich mit den Zahlen an, hat auch im Januar bewiesen, dass es dort am richtigen Ort ist, wo es eben ist, nämlich am Ende der Tabelle. Oshawa hat Ende Dezember bei 35 Spielen 28 Punkte und jetzt haben sie 47 Spiele, also im Januar haben sie 12 Spiele aufgetragen und sie haben 39 Punkte. Man rechnet, das ist ein Delta von 11, das heißt in 12 Spielen nicht mal ein Punkt pro Spiel im Durchschnitt haben sie erzielt. Und das ist tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Irgendwie bleibt einem über Oshawa nicht viel zu sagen. Sie sind jedes Jahr jetzt seit einigen Jahren in der National League dabei und sie steigen auch nicht ab, was eigentlich immer mal wieder auch damit zusammenhängt, dass entweder keiner aufsteigen will oder am Schluss dann auch die Breite fehlt und damit keiner aufsteigen kann. Das war vielleicht in der letzten Saison so, wo es ein Abstiegs-Playoff gegeben hat zwischen Oshawa und dem EHC Visp. Und da hat man gut gesehen in dieser Serie. Visp ist sehr gut in die Serie gestartet. Dann ist verletzungshalber einer der wichtigsten Spieler von Visp ausgefallen und dann war er eigentlich fertig. Daraus kann man schließen, bei den Abstiegs-Playoffs hat der Oberklassige die viel, viel besseren Chancen, weil er dann doch sehr viel breiter aufgestellt ist. Als Beispiel dazu kann man eigentlich nennen, der Oberklassige kann auch mit mehr Ausländern spielen in einer Saison. In der unteren, in der Swiss League, sind weniger Ausländer zugelassen, auch auf dem Matchblatt. Und von dem her gibt das dem Oberklassigen immer die Breite, die Oshawa in den letzten 4-5 Jahren dazu genutzt hat, oben zu bleiben. Aber ja, zusammenfassend, Oshawa ist letzter und das wird sich so schnell wohl nicht ändern.
Ja, genau. Vielleicht auch noch als Ergänzung, du hast jetzt den Liga-Erhalt-Final zwischen Oshawa und Visp letztes Jahr ja angesprochen. Es ist ja auch so, klar, eben die National League, die kann bis zu 6 Importspieler aufs Eis bringen. In der Swiss League sind es meines Wissens immer noch 2. Ich glaube, man hat eine Regelung getroffen, wie es für die Liga-Qualifikation ist, ob da dann 3 oder 4 sind, aber trotzdem, der Unterklassige müsste noch jemanden nachverpflichten und da gibt es ja noch ein Zeitfenster, das noch diese Transfers erlaubt, vor allem die internationalen, oder eben dann nicht mehr erlaubt. Die Frage ist dann schon, ob man eigentlich Geld im Voraus ausgibt, ob man wirklich, ja, sich Chancen einrechnet überhaupt, Meister der Swiss League zu werden und dann auch die Chance zu haben, aufzusteigen. Und es ist ja so, dass Dieses Jahr können ja nur zwei Teams aufsteigen, meines Wissens, La Chaux-de-Fonds und FISP. Ja. Das Gesuch von Basel wurde meines Wissens abgelehnt.
Von daher oder sie haben es gar nicht gestellt, möglicherweise.
Ja, ich glaube, es gab mal ein Jahr, wo sie es nicht gestellt haben, aber ich glaube, jetzt wurde es sogar abgelehnt, ja. Aber ja. Vielleicht irgendwann in den kommenden Jahren, aber ich denke, es ist vor allem halt finanziell halt vor allem für viele gar nicht möglich. Wir hatten ja auch in unserer ersten Ausgabe des National League Talks Danny Wosche hier, er hat ja davon gesprochen, dass die unterklassigen Clubs das Budget verdoppeln müssen eigentlich, um dann in der National League zumindest eine Mannschaft stellen können oder etwas aufbauen können. Und das ist dann halt schon ja recht viel, wenn man von 7 auf 14 Millionen das Budget erhöhen muss in einem Sommer. Ja, nicht ganz einfach. Aber ja, du hast gesagt, Ajoa, wir haben ja das Spiel zusammen auch in Bern gesehen. Das war ja, eigentlich war es zwei Drittel ein Mithalten irgendwie, teilweise ein paar Chancen, Konterchancen, die man aber zugelassen hat aus Berner Sicht, aber dann im letzten Drittel, das war irgendwie, war da nichts mehr. Also wahrscheinlich schon erschöpft oder keine Ahnung, aber nach Eishockey sah es irgendwie gar nicht mehr aus auf Seiten der Jurassier. Ich nehme an, das ist eigentlich so, ja, das Fazit, oder siehst du es ähnlich oder anders?
Also ich sehe es sehr, sehr, sehr gleich. Man kann auch die Aussagen von Bern-Trainer Heinz Elders nach dieser Partie zu Rate ziehen. Er hat gesagt, Ajoa sei im Grundsatz eigentlich eine stabile Mannschaft, die ein gutes Defensivsystem habe und dieses Defensivsystem sei auch schwierig zu knacken grundsätzlich. Aber dann ist es eben wohl so, wie du sagst, oder? Das Defensivsystem hält eine gewisse Zeit stand und dann ist fertig. Und fehlt die Breite bei Ajoa. Und genau das, was wir jetzt in der Partie zwischen Bern und Ajoa sagen können, wiederholt sich dann auf andere Weise in den Partien zwischen Ajoa und irgendeinem Verein aus der unterklassigen League. Die mögen eine gewisse Zeit lang mithalten und dann plötzlich ist fertig, weil eben die finanziellen Mittel fehlen für das Team. Und vielleicht die zweite und damit letzte Bemerkung zu Ajoa. Die Unterklassigen haben natürlich Mühe bezüglich den Finanzen. Das ist das Wichtigste der beiden Argumente. Ein anderes Argument ist auch das Stadion. Also ich weiß zum Beispiel in Sierre, in Sitz, im Kanton Wallis, können sie nicht aufsteigen, weil sie kein Stadion haben, das in der National League zugelassen wäre. Und ja, auch das führt dazu, dass dann, wie du es vorhin gesagt hast, letztendlich im Moment nur zwei Vereine vorgesehen werden, um aufzusteigen. Und um auch diese Geschichte fertig zu machen, diese zwei Vereine, die vorgesehen sind, zum Aufzusteigen, also La Chaux-de-Fonds und FISP, die müssten, um dann aufsteigen zu können, auch Meister der Swiss League werden, um auch in diese Aufabstiegs-Playoff zu gehen. Und wenn irgendein anderer Meister der Swiss League wird, dann wird der Aufabstieg gar nicht erst gespielt. Also dann bleibt einfach Ajoa ohne Spiel oben.
Genau, und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zum zweiten. Hm? Der ist ja derselbe, hast du mir vorher noch vor der Aufnahme gesagt, wie schon einen Monat zuvor. Also die Chance ist groß, dass dieses Team trotzdem die Liga-Qualifikation gegen Ajoa spielen muss.
Ja, diese Gefahr droht in der Tat. Es handelt sich hier um den HC Ambri Piotta aus dem Tessin. Sie waren vor einem Monat, also Ende Dezember, waren sie 13. mit 34 Spielen und 38 Punkten. Und jetzt sind sie im Moment ebenfalls 13., also immer noch in der Liga-Qualifikation drin, mit 46 Spielen und 52 Punkten. Also sie haben jetzt 12 Spiele ausgetragen im Januar und haben 14 Punkte gemacht. Auch das ist eigentlich ähnlich wie bei Ajoa, die Fortführung der Logik, die man in der bisherigen Saison gemacht hat oder gehabt hat. Und insofern kann man sagen, es hat sich im Januar bezüglich Ambipiotta nicht viel verändert. Vielleicht eine kleine Veränderung, die man möglicherweise auch als kleiner Hoffnungsschimmer bei Ambri deuten könnte. Ende Dezember waren sie 13. mit 3 Punkten Rückstand auf den rettenden 12. Rang. Und jetzt sind sie 13. mit 1 Punkt Rückstand auf den rettenden 12. Rang, auf dem dann Kloten im Moment sich befindet. Aber so die richtig lustige Geschichte, die würden wir dann erst jetzt anfangen zu erzählen, oder Roman?
Ich denke auch, ja. Also das ist ja gerade erst ja neu. Also so lange steht er jetzt dort noch nicht an der Bande. Ambripiotta hat, was war das? 20 Minuten etwa vor Mitternacht oder 15 Minuten vor Mitternacht noch eine Pressemitteilung ausgesendet, war das letzte Woche oder ich glaube Anfang letzte Woche.
Ja, das kann
oder?
Ich dir sehr, sehr genau sagen. Da erinnere ich mich aus einem Zufall sehr, sehr genau. Ich war an diesem Abend in Langnau, habe einen Bericht geschrieben zur Partie der SCL Tigers gegen den SC Bern und mit mir in Langnau waren auch die beiden Journalisten von Tele Bern, Nicola Lori und Alex Zimmermann, und ich habe mich mit ihnen intensiv ausgetauscht, und Lori schickt mir um Mitternacht diese Medienmitteilung, dass Ambri seinen Trainer wechselt. Und ich kann sagen, hätte Lori mir während der Partie irgendwo um 22 Uhr an diesem Abend gesagt, du, Ambri wechselt seinen Trainer, hätte ich ihn gefragt, was er geraucht hätte. Also das macht irgendwie derart keinen Sinn, diese Trainerwechsel. Aber wie siehst du das?
Es macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Also klar ist Ambri dort unten im Tabellenkeller, aber man hat schon, das Chaos hat ja damals mit Cereda und Sportchef Duca begonnen und Präsident Lombardi, der ja hinter dem Rücken mit Christian Dübe verhandelt hat, und dann eben beide zurückgetreten sind, weil sie sich übergangen gefühlt haben. Dann haben die zwei Assistenten übernommen, Eric Landry und René Matt, die auch schon länger dort auch im Trainerstab dabei waren. Und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, kommt nochmals ein Trainerwechsel. Vor allem, ich finde einfach den Zeitpunkt der Bekanntgabe schon mal recht lustig eigentlich, weil um 11:45 abends bekommt man nicht unbedingt noch Pressemitteilungen von Clubs. Und ich verstehe es nicht. Klar, man hat jetzt einen neuen Sportchef engagiert, der aber eigentlich noch gar nicht im Amt sein darf.
Lars Weibel,
genau, der Verbandsdirektor, also der eigentlich für alle Nationalmannschaften noch zuständig ist, bis und mit WM in der Schweiz, also in diesem Jahr, bis Ende Mai sozusagen, und ist eigentlich erst ab Juni dann in Ambri. Er wurde zwar vorgestellt noch im Januar an einer Medienkonferenz, die auch über das Tessiner Fernsehen Teleticino übertragen wurde, aber äußern darf er sich jetzt nicht mehr eigentlich bis am 1. Juni. Die Frage ist halt, darf er jetzt schon Trainer entlassen als Verbandsmanager? Das ist auch so ein Ding. Eigentlich ist er ja so gar nicht mehr tragbar, wenn du Verband und Clubebene auseinanderhalten willst.
Absolut. Also ich meine, die Vermutung, die du hier anstellst, die konnte man ja teilweise auch in Online-Medien lesen. Man stellte sich die Frage, was für eine Rolle Lars Weibel jetzt bei dieser Trainerentlassung und bei diesem neuen Trainer gespielt hat. Und es ist genauso, wie du sagst. Also eigentlich dürfte er als Verbandsdirektor zuständig für die Nationalmannschaften sich sicherlich nicht irgendwo in seinen neuen Arbeitgeber einmischen, bei dem er erst im nächsten Jahr bzw. in der nächsten Saison sein wird. Aber die Schweiz ist derart klein und in diesem Umfeld vom Eishockey kennt jeder jeden. dass man sich eigentlich fast nicht vorstellen kann, dass Lars Weibel nicht seine Meinung zu dieser Geschichte gegeben haben kann. Also ich meine, gerade ein HC Ambri Piotta, bei dem ja das Geld nicht gerade auf der Straße herumliegt, wenn ich das so sagen darf, dass man sich in so einer Situation, wo man zusätzlich Geld ausgeben will oder wird, nicht mit dem neuen Sportchef abspricht, das halte ich quasi für unmöglich, auch wenn man ja das nicht dürfte.
Das sehe ich auch so. Vor allem eben, es heißt ja immer wieder, Ambri muss sparen, sie haben kein Geld. Aber jetzt wissen wir, sie haben Geld. Mhm. Weil es ist die zweite Trainerentlassung. Einerseits, Luca Cereda ist zurückgetreten, Paolo Duca ist zurückgetreten. Okay, vielleicht sind sie von sich ausgegangen, haben vielleicht dann je nachdem auch auf etwas Lohn verzichtet, aber sie haben jetzt die zwei Assistenten entlassen und haben jetzt zwei neue Trainer geholt, Jussi Tappala und sein Assistent, der noch irgendwie einen Monat Gastspiel in Bern hatte, Pasi Puistola. Und nur bis Ende Saison vor allem. Das ist ja auch noch wieder so ein Ding, dass quasi Jussi Tappala als Feuerwehrmann agiert. Das ist auch noch speziell. Weil er könnte sich ja eigentlich jetzt doch einfach auf dem Lohn des SC Bern noch ausruhen bis Ende Saison, weil Vertrag hätte er ja noch gehabt bei Bern. Aber ich weiß nicht, wurde ihm wahrscheinlich langweilig in Finnland, oder?
Ja, und also ich nehme gerne dein Bild auf. Jussi Tappala als Feuerwehrmann. Also wenn ich Chef der Feuerwehr wäre, ich würde jeden anstellen, aber ihn aber ganz bestimmt nicht. Weil ich meine, in der Feuerwehr muss man schauen, dass man irgendein gröberes Problem lösen kann und das in der kürzesten Frist. Und Jussi Tappala, der absolute, der spielt nach der System-High, kann man eigentlich sagen. Er ist ein Meister des Systems, er hat Vorgaben für jeden Spieler, wo er Millimeter genau stehen soll. Und da komme ich zurück zum Feuerwehrmann. Also sorry, wenn es brennt, lichterloh, dann hast du keine Zeit, deinem Team beizubringen, auf welchem Millimeter sie auf dem Feld stehen sollen.
Ja, und das wird jetzt vor allem dann auch noch in der Endphase spannend sein, wie es jetzt vor allem dann nach der Olympiapause auch weitergeht mit Ambri. Also ich weiß, sie haben ja auch eine Versammlung noch, eine Aktionärsversammlung, glaube ich, im Februar, und da wird ja dann auch entschieden.
Glaube ich, morgen oder übermorgen, glaube ich.
Ja, ich glaube auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Und da wird ja dann auch entschieden, wer wird neuer Präsident. Ich glaube, das Einzige, was ja klar ist, dass Filippo Lombardi Ehrenmitglied wird. Was aber auch berechtigt ist, klar, für diese Zeit, die er dort gearbeitet hat, hat er ja viel Gutes bewirkt für Ambri. Aber du sagst es, ich meine, wie will Jussi Tappala so Spielerpersönlichkeiten wie zum Beispiel ein Cristi Domenico im Griff haben? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auch nicht im Moment. Also klar, er ist wahrscheinlich nicht mehr... Er ist ja jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre älter, als er noch bei Bern gespielt hat, aber er kann immer noch ein Hitzkopf sein. Und auch er, ich habe das, glaube ich, auch schon wieder gelesen, er geht einfach nicht vom Eins. Also genau. Da bringst du dann die ganze Mannschaft eigentlich auch gegen dich, weil dann die anderen Spieler keine Eiszeit bekommen. Nicht wegen dem Trainer, sondern wegen Di Domenico.
Ja, zur Personale Di Domenico habe ich ein bisschen recherchiert, und also das, was du sagst, ist absolut korrekt. Ich meine, ein Chris Di Domenico lässt sich in kein System einbinden. Das haben wir bei Bern lange Zeit gesehen. Wie du es richtig gesagt hast, er hat es nicht gerne, wenn er vom Eis muss. Er geht in der Regel erst dann vom Eis, wenn er wahrscheinlich fast keine Luft oder gar keine Luft mehr kriegt. Und er hält sich an keine Systemvorgaben, die man ihm mit auf den Weg gibt. Es gibt übrigens eine interessante Wendung. Cristi Domenico war in der Saison 2022/23 beim SC Bern. Er hätte einen Vertrag gehabt bis 2024, aber er hat im Frühling 2023 um Vertragsauflösung gebeten. Und zwar, weil er, habe ich irgendwo gelesen, Zitat, sich beim Club nie richtig wohlfühlte und es Schwierigkeiten mit taktischen Disziplin gab, was zu Unruhe führte, obwohl er punktemäßig erfolgreich war. So er, Cristi Domenico. Was man wissen muss, ist, in der ersten Hälfte der Saison 2022/23 war ein gewisser Johan Lundskog, ein schwedisch-kanadischer Doppelbürger, Trainer beim SC Bern. Und dann hat der ehemalige finnische Nationaltrainer Toni Söderholm beim SC Bern übernommen. Und er war eben zum Zeitpunkt, wo Dido dann weggegangen ist, war er auch Trainer. Ich sehe eine kleine Parallele. Ich meine, jetzt kriegt Dido einen finnischen Millimeter-Systemtrainer und bei Bern ist er geflohen, vermutlich, weil er möglicherweise mit dem finnischen Trainer nicht zurechtkam.
Das ist sehr gut möglich und ich bin echt, also gut eben, er hat ja auch noch keinen neuen Vertrag. Die Frage ist natürlich, welcher Club gibt ihm noch einen Vertrag? Ich hätte so eine Idee, warum nicht Ajoa? Das wäre doch mal was. Der würde vielleicht noch ein und maximal 2 Jahre das Pruntrut trocken dort, oder? Also ich fände es auf jeden Fall amüsant und vor allem wäre das vielleicht sogar für Punkte gut für Ajoa nächste Saison.
Ja, Das als Idee für die nächste Saison sehe ich absolut. Ich würde aber gerne jetzt auf die aktuelle Situation von Ambri zurückkommen. Ich meine, die Domenico war im Januar dann erfolgreich oder zuständig für die Punktegewinne. Also der Punkte erzielt hat, war die Domenico im Januar. Und jetzt wechselt der Club den Trainer. Entlässt die beiden Trainer, die Domenico möglicherweise diese kreativen Räume gelassen hat. Und sie stellen einen Trainer an, von dem man wissen muss, dass er die Domenico bändigen wird. Und was mit die Domenico passiert, wenn man ihn bändigt, ist klar. Entweder geht er oder vorher wird er lustlos und auch nicht mehr erfolgreich. Und jetzt ist die Rechnung ist sehr simpel. Will man ein paar Tore schießen und noch ein paar Tore machen oder nicht? Ich würde sagen, ein dramatischer Fehlentscheid auf Seiten von Ambri.
Eben die Frage ist natürlich jetzt, war es der alleinige Entscheid von Lars Weibel? Mhm. Weil dann hätte er noch vor seinem Amtsantritt den größten Bock geschossen. Oder? Also ich meine, das gibt's ja eigentlich sonst nicht, du bist noch nicht im Amt und ja, hast du schon mit deiner ersten Aktion, obwohl du noch gar nicht, obwohl der Vertrag noch gar nicht läuft, eigentlich alles noch schlimmer gemacht.
Ja, absolut. Also das ist die große Frage. Möglicherweise werden wir auch nie wirklich erfahren, ob so war oder ob jemand anders diesen Entscheid getroffen hat. Vielleicht noch eine andere Geschichte, meine neben der Frage, die Domenico oder nicht. Man hat schon in den letzten Monaten in Ambri gesehen, dass es dem Trainer-Duo Landry Matt nicht wirklich gelungen ist, Ambri ein System zu verpassen. Also Ambri hat immer mal wieder Tore gekriegt, wo man sagen muss, wäre da ein System vorhanden und wüssten die Spieler, wo sie hinzustehen hätten, dann hätte man dieses Tor möglicherweise verhindern können. Und in dem Sinne ist es eben schon eine berechtigte Frage, ob man mit so einem Millimeter-Systemtrainer wie Tapola irgendwie eine defensive Logik in das Team hineinbringen wird, das dann verhindert, dass man unnötige Tore kriegt. Aber auf der anderen Seite, und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, muss man eben auch die Offensive anschauen. Wenn man Spiele gewinnen will, muss man nicht nur so wenig Tore wie möglich kriegen, sondern auch welche schießen. Und Ambri hat gezeigt, dass sie dann Tore schießen, wenn sie die Kreativspieler laufen lassen. Und das wäre dann im Moment nicht wirklich das, was ein Tapola als Trainer bringt. Das hat man übrigens bei Bern gesehen. Als Di Domenico gegangen ist, war Tapola nicht da. Aber seit dem Amtsantritt von Tapola in Bern sind auch die kreativen Spieler in der Tendenz von Bern weggegangen. Ich denke da zum Beispiel an einen Dominik Cahun, der jetzt auch zum Teil sehr erfolgreich bei Lausanne spielt, weil er eben seine Kreativität ausleben darf.
Ja, das ist, glaube ich, so das Rundumfazit zu Ambri, oder?
Genau, genau. Dann kämen wir zu Bern. Die waren damals auf Rang 12, also damals Ende Dezember auf Rang 12, 34 Spiele und 41 Punkte. Bern hat sich jetzt verbessert. Bern ist mittlerweile auf Rang 9, 46 Spiele und 64 Punkte. Also Bern hat 12 Spiele ausgetragen und 23 Punkte gemacht im Januar. Da kann man eigentlich sagen, Fazit gut ist.
Ja, vor allem, weil ja auch die ersten Heimspiele im Januar schlecht waren, also wirklich unterirdisch. Also auswärts haben sie ja, glaube ich, fast immer gepunktet. Außer zuletzt in Davos, glaube ich, nicht. Aber war nahe dran. Aber sonst haben sie ja immer Punkte geholt und daheim haben sie jetzt auch 2 Spiele, glaube ich, gewonnen. Gegen Lausanne und gegen eben Ajoie.
Ajoie, ja.
Genau, also ich glaube, man sieht langsam, dass das System Ehlers doch irgendwie greift.
Ja.
Ich glaube, man hat einfach mit der Umstellung lange gebraucht.
Ja, absolut. Man hat vielleicht mit der Umstellung lange gebraucht und es gab ganz offensichtlich im Januar beim SC Bern immer mal wieder Spiele, wo es eben nicht lief. Und das waren wahrscheinlich auch ein bisschen Zufall. Das waren halt die Heimspiele. Es gibt da eine Statistik, die ist ja wirklich unfassbar. Ich meine, Bern hat in den ersten 3 Heimspielen im Januar 1 Tor geschossen. Und also damit gewinnst du kein Spiel, das ist völlig klar. Aber ja, plötzlich hat das auch zu greifen begonnen, was vielleicht auswärts schon vorher griff. Und etwas muss man sagen, Bern hat doch reagiert. Bern hat mit Mike Scarbossa einen neuen ausländischen Center geholt. Ich habe neulich in einem Interview Benjamin Baumgartner interviewt, der bei Bern spielt, und als einer der ersten Phrasen hat er gemeint, ja, seit Scarbossa da ist, und es waren übrigens damals 2 Spiele, haben wir eine massive Stabilisierung unserer Center-Position und darum läuft es. Das ist vielleicht als Aussage ein klein wenig überzogen oder übertrieben, aber wahrscheinlich zeigt es eben schon das, weshalb es jetzt ein bisschen besser läuft bei Bern.
Ja, eigentlich seit er angekommen ist und seit Baumgartner auch von seiner Verletzung zurückgekommen ist, er war ja wirklich ein paar Monate out, plötzlich läuft's. Und Baumgartner hat ja, glaube ich, auch im ersten Spiel auch schon wieder getroffen, als er gespielt hat. Also eigentlich wieder ein super Einstand, muss man sagen, ja.
Ja, und es gäbe in Bern noch sehr vieles zu diskutieren. Nehmen wir das auch ein andermal auf, unter anderem die Torhüterfrage. Die nehmen wir dann sicher in einem Podcast mal auf. Aber gehen wir jetzt weiter zum EHC Biel. Die waren auf Rang 11 vor einem Monat, 34 Spiele und 41 Punkte. Und jetzt sind sie ebenfalls auf Rang 11, 46 Spiele und 49 Punkte. Also ein Punktezuwachs im Januar in 12 Spielen, 18 Punkte. Ah, das ist nicht top, aber das ist auch nicht wahnsinnig schlecht. Trotzdem hat man in Biel die Notbremse gezogen und den Trainer auch gewechselt. Die Ausgangslage bei Biel ist wirklich lustigerweise genau die gleiche wie bei Ambri. Man war schon im Dezember auf diesem schlechten Platz. Man ist jetzt Ende Januar auf diesem schlechten Platz und beiden Orten ist der Geduldsfaden irgendwie gerissen und man hat den Trainer gewechselt.
Ja, und ich glaube, sogar gegen die schlechteren Teams, also gegen Ambri, Ajoa, gab es ja Siege. Aber gegen die direkten Konkurrenten konnten sie nicht bestehen. Also die direkten Konkurrenten in der Tabelle, so. Ja, also ich glaube halt einfach auch, dass Philander, der hatte die Spiele nicht mehr hinter sich. Ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall, ja, der Entscheid ist in der Garderobe gefallen.
Das kann durchaus sein,
in den
ja.
meisten Fällen eigentlich.
Ja. Ja, das ist bestimmt so. Der Head Coach, der bis jetzt bei Biel war, Martin Philander, ja, man hat seitens Biel auch kommuniziert, dass er die Ziele nicht erreichen konnte und dass er eben sowohl Verwaltungsrat, Club wie auch die Fans nicht überzeugt hat. Das war tatsächlich auch so. Man hat wahrscheinlich eben auch von den Fantribünen gesehen, dass da in der Mannschaft irgendetwas nicht spielt, nicht stimmt. Auch hier gibt es einen Fun Fact. Ein Lichtblick, so hat man das von Seiten des EHC Biel kommentiert. Ein Lichtblick von Martin Philander war die Förderung der jungen Spieler, die mit den langfristigen Zielen des Clubs übereinstimmt. So, und jetzt entlässt man Philander und verpflichtet Christian Dübe. Der, ich überlasse die Pointe dir, Roman, mit jungen Spielern.
Also er war ja vor, er hatte ja jetzt ein paar, glaube ich, 1,5 Jahre war er nicht mehr dabei, also als Trainer irgendwo engagiert. Vorher war er in Fribourg und da hat er definitiv nicht auf die Entwicklung der Jungen gesetzt. Nicht einmal auf, wie hieß er noch gleich, den Topscorer.
Ich habe den Namen vorhin mal erwähnt.
Ist mir aber jetzt entfallen. Ein junger Spieler, der dann unter Leuenberger und Rönnberg zur Höchstform auflief. Biel hat jetzt einige Junge eingebaut. Unter anderem ja auch immer noch Jona Neuenschwander, der ja eigentlich auch seine Kreativität auslebt auf dem Eis. Die Frage ist halt wirklich, wie kann Christian Dübe mit jungen Spielern umgehen? Und ich glaube, das wird sich einfach weisen, weil schlussendlich hat er jetzt einen Vertrag über diese Saison hinaus unterschrieben bis Ende 26/27. Und ja, also ob es langfristig ein Trainer für Biel ist, da habe ich immer noch so ein bisschen meine Zweifel.
Ja, ich sehe es auch so. Die große Frage ist wirklich, kann Dübe das bringen, was Philander nicht bringen konnte? Und da sind tatsächlich Fragezeichen gestattet. Gehen wir aber weiter zu Kloten. Kloten war auf Rang 10 mit 34 Spielen und 41 Punkten. Mittlerweile sind sie auf Rang 12 abgerutscht mit 46 Spielen und 53 Punkte, also 12 Punkte in 12 Spielen. Das ist nicht gut. Das ist eines Tabellenletzten möglicherweise sogar würdig. Das heißt, man könnte auch ein bisschen polemisch sagen, wenn irgendein Team einen Grund gehabt hätte, den Trainer auszuwechseln, dann wäre das Kloten gewesen, weil sie rutschen jetzt bedenklich in die Richtung, in dem ich sie übrigens bei meiner Saisonprognose auch hingestellt hatte. Ich habe meine Saisonprognose so gestaltet und habe gesagt, Kloten wird am Schluss auf Rang 13 sein und das droht in der Tat.
Ja, Kloten hat es echt schwierig im Moment. Also ich weiß auch nicht, was dort los ist, vor allem es ist ja auch ein bisschen ein Chaos, auch bei ihnen, auch bezüglich der Goalies. Also klar, diese Saison hat man immer noch Ludovic Weber im Tor, aber wie bekannt ist, wechselt er dann nach Fribourg. Übrigens, Sandro Schmid war der Topscorer, den ich vorhin vergessen habe, dass wir das noch ergänzen. Und ich habe jetzt schon gehört, auch, dass sie nächste Saison doch auf zwei junge Goalies setzen möchten, aber haben eigentlich schon Reto Berra, den Schweizer Nationalgoalie von Fribourg, verpflichtet. Also irgendwie ist man sich dort auch nicht ganz einig, was man will. Und das projiziert sich eigentlich auch aufs Eis aktuell, weil ich glaube, Kloten weiß nicht, wohin sie wollen. Das ist so mein Empfinden irgendwie. Sie wissen zwar, wer sie sind, aber sie wissen nicht, wohin sie wollen.
Ja, das ist tatsächlich so. Man weiß nicht so genau, was die Strategie sein soll, was die kurzfristige und langfristige Strategie sein soll. Für Kloten gilt, für meine Belange, ein wenig das ähnliche Fazit wie für Aschua. Auch sie werden sich in der obersten Liga selbstverständlich halten können. Aber viel mehr, noch viel mehr sieht es für die nächsten 2-3 Jahre auch nicht aus. Kommen wir zu den SC Langnau Tigers. Die hatten 34 Spiele Ende Dezember, waren auf Rang 9 mit 44 Punkten und jetzt sind sie auf Rang 10 mit 46 Spielen und 64 Punkten. Also sie haben 20 Punkte erzielt im Januar. Das ist eine ordentliche Geschichte. Die SL Tigers, denen läuft es einfach. Es läuft ihnen besser, als man das ihnen vor allem von ihrem Budget her zumuten könnte. Sie haben mit Thierry Patelini auch einen offensichtlich hervorragenden Trainer an der Bande, der mit dem Spielermaterial umzugehen weiß, das er zur Verfügung hat. Ich gehe davon aus, die SCL Tigers werden sich locker für die Play-Ins qualifizieren und wie es dann weitergeht, wird vermutlich einerseits vom Gegner und andererseits auch von der Tagesform abhängig sein.
Ja, genau. Ich glaube, das hat ja damals auch der Schweizer Hockey-Journalist Klaus Zaug in einem Interview bei Tele Bern, war es im Sporttalk, gesagt. Langnau ist im Kanton Bern die Nummer 1. Klar, wenn man die direkten Begegnungen jetzt mit Bern vergleicht, dann nicht, aber von den Punkten her in der Tabelle ist Langnau eigentlich, ja, kann man sagen, besser dran. Wenn man sieht, klar, Bern hat wegen der Direktbegegnung den besseren Platz, aber wenn man es vom Budget her vergleicht, ja, wäre Langnau nicht dort, wo sie jetzt sind eigentlich, oder sollten nicht dort sein, wo sie sind. Von daher, sie haben sicher überperformt, habe ich das Gefühl, aber sie haben eben auch gutes Personal. Und Klaus Zaug hat das auch erwähnt im Interview, dass sie eben wissen, wer sie sind, wissen, was die Ziele sind und dass sie gutes Personal haben. Einen guten Trainer und auch einen ausgewiesenen Sportchef mit Pascal Müller. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept. Es ist ja auch nur ein Dorfclub, muss man hier auch erwähnen. Es ist jetzt nicht eine Kleinstadt oder sonst was. Also Langnau hat, ja, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Langnau hat, aber auf jeden Fall viele werden es nicht sein. Und die prägen dort quasi das ganze Emmental im Moment. Also ich bin echt gespannt. Vor allem, es wäre das erste Mal, dass sie zweimal hintereinander in die Playoffs erreichen könnten. Das ist ja auch noch was. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall ein Ziel vor sich und im Moment läuft es ihnen einfach wirklich sehr gut. Also kann man nichts dagegen sagen.
Also ich sehe da gerade bei Google, Ende 2024 hatte Langnau im Emmental offiziell 9574 Einwohnerinnen und Einwohner. Also das ist genau das, was du sagst. Es ist ein Dorfverein. Es ist ein Verein, der eben mit seinen finanziellen Mitteln arbeitet. Zum Vergleich kann man vielleicht sagen, beim SC Bern ist für die Medienstelle mindestens eine Person angestellt, die das professionell macht, also professionell im Sinn von mit bezahlter Arbeit. Und der Pressechef von Langnau, der ist ehrenamtlich, macht er das. Er ist, glaube ich, vollamtlich Lehrer in Goal, heißt das. Und das ist nicht ein Tor, wie man das vielleicht annehmen könnte, so ein Gohl ist ein Ortsteil von Langnau. Also von dem her, genau wie du sagst, dieser Dorfclub spielt über den Erwartungen und er verdient das auch im Moment wirklich mit seinen Leistungen, die er bringt. Und da haben wir eine wunderschöne Brücke. Der nächste Verein, der spielt komplett unter den Erwartungen, das sind die ZSC Lions, die Zürcher SC Lions, die hatten Ende Dezember 34 Spiele und 55 Punkte, waren auf Rang 8. Jetzt sind sie etwas näher an ihre Erwartungen rangekommen, mit 46 Spielen und 80 Punkten sind sie mittlerweile auf Rang 4. Und sie haben also in den letzten Spielen 25 Punkte gemacht. Das ist gut. Also das zeigt, dass die ZSC Lions langsam, aber sicher sich dorthin bewegen, wo sie hingehören.
Das sehe ich auch so. Ja, sie haben sich wirklich verbessert im Januar. Sie mussten ja lange unten durch, gegen Ende des letzten Kalenderjahres. Und man hat auch an Trainer Marco Beier festgehalten, auch wenn er heftig in der Kritik stand und wirklich, ich glaube, ein, zwei Niederlagen mehr hätte es wahrscheinlich wirklich zum Umkippen gebracht, aber er hat wahrscheinlich nochmals die Kurve gekriegt. Die Frage ist aber, geht man auch nach der Saison mit ihm weiter? Ich habe da ein bisschen meine Bedenken. Klar, einerseits wäre es eine Schweizer Lösung, was für das Schweizer Eishockey sicher förderlich ist. Aber andererseits glaube ich, wenn man zurückblickt, waren die Lions bis jetzt, im jetzigen Saisonverlauf, zu inkonstant. Auf und Abs haben sich immer wieder abgewechselt. Dann gab es lange Zeit ein Tief und jetzt eben wieder ein Hoch. Es ist zu wenig konstant vorhanden, zu wenig Konstante vorhanden. Ich könnte mir vorstellen, aber es muss nicht Zürich sein. Es gibt auch noch andere Clubs, die einen neuen Trainer engagieren müssen für nächste Saison. Aber die Frage ist ja auch, was macht Patrick Fischer nach der Heim-WM in diesem Jahr? Eigentlich müsste er seine Zukunft zumindest vor der WM klären, weil sonst kommen die Fragen sowieso. Was machst du nachher? Wo sieht man dich noch im Eishockey? Also ich glaube, dass da vor allem, ich denke jetzt vor allem einfach mal laut, aber Zürich und Bern könnten wahrscheinlich das Rennen um Fischer machen, habe ich das Gefühl. Die Frage ist, wo passt er besser hin?
Patrick Fischer, für alle, die das nicht wissen, der aktuelle Nationaltrainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Und ja, wenn man logisch überlegt, dann könnte Patrick Fischer durchaus nächste Saison an einer großen Bande stehen, also bei Bern oder bei Zürich. Aber man hat auch schon böse und witzige polemische Zungenreden gehört, dass Patrick Fischer sich ja sicher hervorragend mit seinem Nationalmannschaftsdirektor beim Verband versteht. Und wie wir das vorher ausgeführt haben, der Direktor beim Verband ist Lars Weibel, der nächste Saison bei Ambri Sportchef sein wird. Man könnte sich einen Wechsel von Patrick Fischer dann auch noch zu Ambri vorstellen. So.
Und wie wir ja wissen, hat ja Ambri ja genug Geld dafür. Weil genau. Sie haben ja jetzt schon zweimal den Trainer gewechselt. Also. Genau. Irgendwoher kommt das Geld. Die Frage ist, zahlt das jetzt noch Lombardi oder ist da schon ein anderer Geldgeber dahinter?
Genau. Und wenn wir schon vom Trainerwechseln sprechen, kommen wir noch zum letzten Club, der im Januar auch seinen Trainer gewechselt hat, nämlich dem EV Zug. Sie waren Ende Dezember auf Rang 7, 33 Spiele und 55 Punkte. Und sind jetzt abgerutscht auf Rang 8. Das an sich ist es noch kein Beinbruch, das ist noch nicht so schlimm. Aber was wirklich nicht gut ist, sie haben jetzt Ende Januar 46 Spiele absolviert, also 13 mehr als einen Monat zuvor. Und sie haben im Moment 67 Punkte. Das heißt 12 mehr als Ende Januar. Also es ist ein Punkteschnitt von unter 1 pro Spiel. Es gab auch eine legendär lange Zeitenphase. Über 10, oder glaube ich, 10 Spiele nacheinander hat der EV Zug im Januar
übergreifend, ja.
Übergreifend verloren. Und deswegen haben sie bei Zug reagiert, haben den Trainer, den bisherigen Trainer Michael Liniger, mit sofortiger Wirkung freigestellt und ihn durch Benoit Groulx ersetzt. Ja, also ich meine, man muss kein Prophet sein oder kein großer Kenner, wenn man eine solche Pleitenserie ansieht und sich dann überlegen muss, was passiert, dass da es zu einem Trainerwechsel kommen wird, ist klar.
Ja, und vielleicht können wir da auch noch ein bisschen, ja, witzig drüber schauen. Jetzt nicht, dass wir es super finden, dass Michael Liniger keinen Job mehr hat, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber es ist die erste Trainerentlassung für Leonardo Cennoni. Weder bei Davos noch bei Bern in seiner Zeit, noch in Zug bis zuletzt gab es eine Entlassung. Dantanis ist ja von selbst zurückgetreten. Sicher auch was Neues für ihn, obwohl er eigentlich auch schon, wie alt ist er, 36, glaube ich, ungefähr, so in diesem Schnitt. Und das mit den 10 übergreifenden Niederlagen war ja so, es war ja auch noch eine in der Champions Hockey League und man spielte auswärts in Schweden und am nächsten Morgen hieß es dann Trainerwechsel. Also das heißt, die Mannschaft ist noch gar nicht zurückgeflogen. Das heißt, man hat Liniger in Schweden noch gesagt, du bist jetzt nicht mehr Trainer, du wirst ersetzt, du darfst mit uns im Flieger mitfliegen oder den nächsten nehmen. So in etwa wahrscheinlich.
Genau.
Auch noch eine spezielle Story, weil theoretisch hätten sie auch warten können, bis sie wieder in der Schweiz gelandet sind. Die Frage ist halt, wahrscheinlich, es war sicher schon im Voraus klar, aber wahrscheinlich, wie das da gegenüber Trainer mitgeteilt wurde, naja, müssen die Zucker wissen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf reagiert hätte, wenn ich noch gewusst hätte, ich muss, wenn ich die Entlassung bekomme, muss ich mit denen allen noch zurückfliegen.
Ja, das ist naja. In der Tat keine schöne Geschichte. Kommen wir zu den ersten 6. Da war vor einem Monat waren noch die Rapperswil-Jona Lakers auf Rang 6 platziert. 35 Spiele, 56 Punkte. Die Lakers sind mittlerweile auf Rang 7 abgerutscht. Aber auch dieser kleine Abrutscher ist mehr als ein Beinbruch, denn die Lakers haben 11 Spiele absolviert im Januar und haben 12 Punkte gemacht. Auch das ist deutlich zu wenig. Allerdings war das irgendwie vorauszusehen. Die Lakers hatten einen wahnsinnig guten Saisonstart, haben da wahnsinnig viele Punkte gemacht und werden seither halt durchgereicht und werden vermutlich, so wie das aussieht, am Schluss irgendwo zwischen Rang 7 und Rang 10 enden. Und so meine Prognose für die Saison in der ersten Play-in Runde dann definitiv ausscheiden und die Saison beenden können.
Ja, sehe ich eigentlich auch ähnlich wie du. Genau, ja eben. Können nicht eine ganze Saison so konstant vorne sein, wie sie es zu Beginn waren. Dafür fehlt einfach die Tiefe.
Und gehen wir vielleicht ein bisschen schneller über die Teams, die da in den vordersten 6 Positionen klassiert sind, weil das sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen wie Ende Dezember. Das zeigt auch, dass die Tabelle, wie sie sich jetzt präsentiert, wahrscheinlich auch dem entspricht, was das Leistungsvermögen der einzelnen Teams ist. Im Moment ist Davos auf Platz 1, Freiburg auf Platz 2, Lugano auf Platz 3, die ZSC Lions, die wir vorhin diskutiert haben, auf Platz 4, dann Genf auf Platz 5 und Lausanne auf Platz 6. Und die ersten 6 Ränge sind ja die, die zum direkten Einzug in die Playoffs berechtigen. Und man kann auch sagen, zwischen Rang 6 und Rang 7 hat es im Moment ein Delta von 9 Punkten. Also die Sache ist eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Diese 6 Teams werden sich für die Playoffs qualifizieren. Und wenn ich trotzdem so, noch so 2-3 Dinge zu den Teams einzeln sagen kann, Davos ist der unbestrittene Leader. Die werden dort auch so bleiben. Freiburg ist auch sehr, sehr, sehr konstant unterwegs. Lugano auch. Genf ist eher sogar ein bisschen im Aufsteigen als rein von der Konstanz. Und Lausanne vielleicht etwas schwächer als vorher. Aber ja, Lausanne hat vielleicht im Januar noch eine Schwächephase durchgemacht, denn sie hatten Ende Dezember 65 Punkte und jetzt 76. Ja, das ist nicht gut. 11 Punkte in einem Januar, das entspricht ungefähr dem Punkteausbeute von Ajoa.
Ja, Lausanne hatte ja da auch nach der Niederlage in Bern wirklich eine Krisensitzung in der Garderobe. Also die Kabinentüre blieb mindestens 30 Minuten zu. Ich stand selber quasi fast vor der Garderobe, nicht, also zumindest im Bärengraben, habe eigentlich noch auf ein Interview gewartet, aber es kam dann trotzdem niemanden. Die Frage ist halt auch, wenn Lausanne doch noch runterfallen sollte, oder dann vor allem, eigentlich müsste ja Lausanne den Final gewinnen, weil sie haben ja die letzten 2 Finals verloren. Und wenn es diesmal wieder nicht klappt, ist wahrscheinlich Geoff Ward, der Lausanne-Trainer, auch angezählt, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch schon, wenn sie jetzt eben noch ein paar Player, also zumindest einen Platz runtergehen würden und die direkte Playoff-Qualifikation nicht erreichen würden, weil mit diesem Kader musst du sie erreichen. Also da gibt es eigentlich keine Ausreden. Nein, da gibt es keine Ausreden, weil das ist so ein Top-Kader, das sie haben. Also da ist alles andere als unter den Top 6 wäre schlecht.
Ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Und möglicherweise wird sich Geoff Ward einfach noch ein bisschen dank dem guten Saisonstart von Lausanne retten können. Denn wie ich es vorhin gesagt habe, es bleiben 6 Spiele zu spielen, oder? Und also es bleiben also 18 Punkte zu vergeben. Lausanne hat 9 Punkte Vorsprung auf den 7. und den 8. Das sind die Lakers und Zug. Dass Zug und die Lakers in den letzten 6 Spielen diesen Rückstand aufholen können, halte ich für völlig ausgeschlossen. Und Lausanne hat 12 Punkte Vorsprung auf den SC Bern und die SCL Tigers. 12 Punkte aufholen mit 18 zur Verfügung stehenden Punkte halte ich eigentlich auch für völlig ausgeschlossen. Von dem her, ja, Geoff Ward wird sich über die Ziellinie retten können, mindestens vor der Hand. Kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, dem neuen Stadion in Bern.
Genau. Wobei es ja jetzt gar kein neues Stadion wird, genau. Wie wir erfahren haben.
Ja, genau. Es wird genau. Ein renoviertes.
Ja, genau. Also zuletzt renoviert wurde es ja 2009, glaube ich.
7 oder 8, 9, ja.
Oder 9, ja, ich glaube auf die WM damals.
Ja.
Und es ist so, also der Teil, der renoviert wurde, ist ja vor allem VIP- und Logenbereich und auch die ganzen Restaurants auf der Längsseite. Auf der gegenüberliegenden Seite der Stehrampe wurden ja eigentlich nur die Löcher quasi gemacht, oder? Das auch sicher mal wegen Notausgängen. Und auch für die bessere Verteilung auf der Stehrampe mit in den Pausen Bier holen etc., dass das sicher einfacher geht und das nicht ein Riesenchaos wird. Aber ansonsten ist es natürlich für die Verhältnisse, wenn man es vergleicht mit anderen Stadien, ein kälteres Stadion. Es bleibt sicher auch ein kaltes Stadion, aber Sie wollen es zugdicht machen, also nicht wegen dem EV-Zug, sondern wegen dem Wind, der dann wirklich manchmal im Winter bei Eiseskälte noch durch die Tore im Sitzplatzbereich durchzieht und das wird dann nochmals kälter. Also ich glaube, das wollen sie sicher ändern und auch die Stehrampe, oder?
Ja, genau. Und um noch etwas bei der Kälte zu bleiben, ich darf hier aus einem Artikel von Klaus Taug zitieren, das ist wirklich der legendäre Eishockey-Journalist in der Schweiz, der für die Plattform Watson schreibt. Und der hat neulich die zwei ersten wunderbaren Sätze geschrieben. Der SCW-Hockey-Tempel ist längst eine Flachland-Walascha geworden. Für alle, die nicht wissen, die Walascha war das alte Stadion vom HC Ambri Piotta, wo es wirklich unfassbar kalt war und auch kein Komfort herrschte. Böse und polemische Zungen behaupten sogar, wenn es geschneit hat, hat es auch innerhalb des Stadions geschneit. So ungastlich war die Walascha.
Ja, ich glaube, die Fenster waren ja auch noch offen, oder oben?
Ja, genau.
Ja,
also. Absolut, genau. Und Klaus Taug schreibt weiter, wenig Komfort für das Proletariat und ungastlich kalt. Warm haben nur die VIP-Gäste. Will der SCW mittelfristig unser Hockey wieder rocken, dann muss das Stadionproblem gelöst werden. Und dafür steht jetzt eine Idee auf dem Tisch. Man muss auch sagen, um das wirklich auch korrekt zu zitieren, der Einzige, der bisher darüber geschrieben hat, ist in der Tat Klaus Zaug. Die Frage des Stadions ist sonst nicht wirklich aufgenommen worden. Und in seinem Artikel sieht man oder liest man, dass eben das Stadion am gleichen Ort gebaut bzw. saniert werden wird, dass die ganze Geschichte über 3 Jahre gehen soll und sozusagen am offenen Herzen erfolgen soll. Also, dass man das Stadion umbaut und in der Saison auch darin spielt. Die PostFinance Arena, und das ist vielleicht das Erste, das wir ein bisschen diskutieren können, hat heute ein Fassungsvermögen von 17.031 Plätzen. Vorgesehen ist eine neue Arena mit 15.000 Plätzen. Und da komme ich zurück zu deiner Frage mit der Stehplatzrampe. Im Moment ist die Stehplatzrampe auf der ganzen Längsseite eine riesen Stehplatzrampe, wo es wahrscheinlich unter dem Strich so rund 10.000, 11.000 Plätze gibt für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also auch eine wahnsinnig schöne Sicht auf diese Stehplatzrampe. Ja, und diese soll weg, irgendwo an den Rand, an die Stirnseite gebracht werden und vor allem 17.031 heute, 15.000 neu. Und ich habe mich neulich geachtet, der Zuschauerschnitt in Bern ist aktuell bei 15.500, 600 rum. Also die Frage sei gestattet, warum plant man ein Stadion, das kleiner ist als der aktuelle Zuschauerschnitt?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Klar, einerseits erreichst du halt nicht mehr den Schnitt von, was hatten wir mal, 16.800 in der Regular Season. Das erreicht man einfach im Moment nicht oder schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich glaube, vor allem Corona hat viel verändert. Viele haben dann nach Corona gesagt, nee, wir kommen nicht mehr. Generell haben sich die Menschen ja verändert. Die Bedürfnisse sind anders geworden. Die Frage ist, will man noch einfach in ein kaltes Stadion gehen, um dann zu frieren? Ich glaube, das sind auch die Fragen, die sich jetzt auch Mark Lüthi gestellt hat bei diesem Stadionprojekt, der ja das vor allem in den letzten Monaten verwaltet hat, sozusagen. Er ist ja noch im Verwaltungsrat. Der hört ja dann auf Ende Jahr, tritt aus allen Ämtern zurück.
Auf Ende Saison, ja.
Genau, Ende Saison, ja. Und er hat ja auch immer gesagt, unter ihm wird die Stehrampe immer bleiben. die ist so, wie sie jetzt ist, einmalig im Eishockey. Also es gibt das sonst wirklich nirgendwo mehr. In der NHL findest du gar keine Stehplätze. Das sind alles Sitzplätze. Und ich habe das Gefühl, du hast ja gefragt, warum nur 15.000? Die Frage ist halt auch, du brauchst natürlich auch immer etwas mehr Platz, wenn du jetzt zum Beispiel die Stehrampe bestuhlst. Und andererseits kannst du natürlich mit Sitzplätzen auch noch etwas mehr verdienen. Vielleicht ist das auch noch mit ein Grund.
Ja.
Klar, suchen sie für den Umbau Investoren. Das hat Marc Lüthi auch gegenüber mir auch gesagt. Ich war auch an der Medienkonferenz dabei, als er verkündet hat, dass er zurücktreten wird. Und da hat er auch bestätigt, eben, das Stadion bleibt hier. Und eben, es wird dann Änderungen geben, aber weil halt bei der Sanierung im 09 wurde halt wirklich nur der VIP-Bereich ausgebaut, der bleibt auch so, wie er ist. Also quasi das Bürogebäude wurde renoviert, aber alles drumherum blieb größtenteils. Klar hat man mal die Sitze ausgetauscht, aber die waren ja früher alles farbig, jetzt sind sie ja so anthrazitfarbend, bis auf einen. Der ist ja noch von legendären Hardboiled. Wer ihn noch kennt, ich glaube, das kennen vor allem die Kenner des SC Bern, der leider viel zu früh verstorben ist, den hat man immer noch. Der Platz ist immer noch im Stadion seinen Farben gewidmet. Aber sonst, ja, eben, es braucht sicher eine Modernisierung. Und wenn man die Sommermonate nutzt, kann da sicher etwas bei rumkommen.
Ja, ich denke auch. Also es braucht eine Modernisierung. Und vielleicht können wir dieses Thema abschließen auch mit einem, aus meiner Sicht, wunderbaren Zitat von Klaus Zaug wieder in seinem Artikel. Er schreibt da, dass man sich als Fan darauf einstellen müsse, dass es auch sportlich vielleicht nicht wahnsinnig viel besser gehen wird in den nächsten paar Monaten und Jahren. Er sagt da auch, auch sportlich ist der SC Bern seit vielen Jahren, seit 6-7 Jahren eine Baustelle. Und schließt seinen Artikel mit dem wundervollen Satz ab: Die SCB-Fans sollten sich auf ein Leben mit einer Baustelle auf und neben dem Eis einstellen. Ich glaube, das fasst es im Moment recht gut zusammen.
Das fasst es recht gut, ja, zusammen. Sehr gut.
Dann würden wir noch kurz zu Olympia kommen. Das fängt ja jetzt dann an. Am Freitag sind, glaube ich, die ersten Spiele am Tag der offiziellen Eröffnung. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht sehr intensiv mit Olympia befasst, aber ich komme zu einem Fazit, das vermutlich auch sich am Schluss als korrekt herausstellen wird. Olympia ist ja so, dass die NHL während dieser Zeit auch ruht. Das heißt, alle NHL-Stars werden in den entsprechenden Nationalteams spielen. Das heißt, für uns in Europa, auf Deutschland und auf die Schweiz betrachtet, werden wir in der Schweiz mindestens doch den einen oder anderen NHL-Star haben, mit Josi und Hischier und Fiala, der irgendetwas reißen kann. Auf der anderen Seite die großen Nationen, die eben sehr viele Spieler in der NHL haben, Kanada, USA, Schweden, vielleicht auch Finnland, die haben halt jetzt in dieser Olympiade in ihren Teams die viel, viel größere Breite an wirklich Top-Spielen. Und alles andere als ein Olympiasieger aus diesen vier Nationen kann ich mir im Moment schlecht vorstellen.
Ja, das sehe ich auch so. Zumal Kanada, USA eh klar ist, dass die alle NHL-Spieler dabei haben, Schweden auch. Finnland hat, glaube ich, noch einen Finnen dabei, der in der Schweiz spielt, aber sonst eigentlich mehrheitlich auch die Spieler aus der NHL mit dabei. Klar hat die Schweiz auch viele NHL-Spieler dabei, also ich glaube, wir kommen mit einem großen Aufgebot nach Italien, aber schlussendlich Gut, einer ist nicht dabei. Das müssen wir, also einer wurde auch nicht aufgeboten. Mhm. Vielleicht können wir ihn trotzdem noch erwähnen, einfach, dass es fair ist. Lian Bichsel. Da gibt es ja immer noch dieses Verbot zu spielen für die Nationalmannschaft, das noch vom jetzigen Verbandssportdirektor und vom noch Trainer Patrick Fischer konsequent durchgesetzt wird. Die Frage ist dann auch, wie es in Zukunft aussehen wird, ob es dann unter neuem Sportchef und neuem Trainer, Nationaltrainer, der ist ja schon klar, Jan Gadieu, wie es dann weitergeht mit ihm. Aber eben, klar, die Schweiz hat mehrheitlich wirklich die NHL-Stars dabei. Aber eben, klar, es kann immer was passieren. Ich meine, vor 20 Jahren in Turin hat die Schweiz Kanada bezwungen. Und damals hatten wir noch nicht so viele NHL-Schweizer wie jetzt. Also das muss man auch noch sehen. Also es kann wieder mal, vielleicht gibt es wieder eine Überraschung in Italien, wer weiß. Vielleicht passt das ja so gut.
Und wer weiß, vielleicht können wir genau mit diesem Satz, diesem Podcast dieses Mal abschließen. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Überraschung. Und wenn es die gibt, dann werden wir über diese ausführlich in unserem nächsten Podcast sprechen.
So machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Abonniert uns über Spotify, über Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss,
Damian. War mir eine Freude. Tschüss.
Ciao. Merci vielmals, Roman.
Danke auch, Valentin.